You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Themas Live-Alben. Wir haben gesprochen über Live-Alben, ja, mit denen man Bands entdeckt und die dann immer alles überstrahlen, was von dieser Band sonst noch so kommt. Und Live-Alben, die im Grunde als Greatest Hits funktionieren. Und haben dann angefangen, über Live-Alben zu sprechen, die zeigen, dass diese Bands live vielleicht viel, viel besser waren im Studio oder man diese Versionen vielleicht sogar bevorzugt. Bevor wir da weitermachen, würde ich gerne einen Exkurs zum Einstieg machen und den Klaus hier neben mir fragen, was denkst du eigentlich war das meistverkaufte Live-Album aller Zeiten?
Ui, schwierig. Aller Zeiten, weltweit.
In Indonesien.
In Indonesien. Das finde ich extrem schwierig. Ich könnte jetzt sagen Scorpions, aber ich glaube, das ist falsch.
Ja, das ist auch Quatsch.
Was?
Also daran ist alles falsch.
Scorpions war falscher, es gibt nicht nur falsch, es gibt nicht falscher.
Also, der lange Verkaufsklassiker. Das Live-Album der 70er Jahre, das auch in den 80ern noch
Peter
alles,
Frampton,
Peter Frampton Comes Alive.
Jetzt wirklich?
Na jo, klar.
Ja, das erste war nur Spaß.
Also Frampton war Nummer 1, glaube ich, das erste Live-Album, das Nummer 1 war in den amerikanischen Albumcharts, das diesen Mann zum Superstar gemacht hat und das in jedem Haushalt irgendwie war.
Like, 13
Millionen verkaufte Platten, glaube ich. Ja, interessant auch. Also Show Me The Way ist ja das Lied, was man kennt von Frampton und man kennt es immer nur in der Live-Version.
Ja, das stimmt.
Und da gibt es noch, ich habe nachgedacht, es gibt noch zwei Lieder in der Rockgeschichte, die man kennt. Du nicht, aber Mann.
Doch, Mother's Finest. Baby.
Ja, oh, stimmt, vier Lieder.
Ah, super. Sehen Sie mal, frag den Bieler.
Wo man immer nur die Live-Version kennt. Mother's Finest, Baby Love. Dann Turn the Page von Bob Seger.
Das kenne ich nicht mal.
Turn the Page von Bob Seger.
War ja auch kein Hit.
Ja. Und natürlich das ewige, von mir immer wieder erwähnte und von dir nicht gekannte I Want You to Want Me von Cheap Trick.
Doch, ich kenne es inzwischen.
Ja, und Cheap Trick übrigens auch, Budokan natürlich, ganz wichtiges Live auch für den unfassbaren Erfolg von Cheap Trick dann in den USA. Infolgedessen in Japan waren sie ja schon groß, in den USA hat sich niemand für sie interessiert und mit diesem Album und dieser Live-Single I Want You to Want Me wurden sie ja dann eben in den USA diese Superstars, die sie dann eben lange Zeit waren.
Inzwischen kenne ich das Lied natürlich. Ich habe in meinem Kopf gekramt. Ne? Want you to want me.
Na jo.
Natürlich.
Und man kennt es eben nur mit dieser Ansage. I want you to want me. Und dann geht's los. Und die Japaner?
Ja.
Übrigens, Japan, immer ein beliebter Ort, um Live-Alben aufzunehmen.
Damit man es auch Made in Japan nennen kann.
Ja, genau.
Ich möchte übrigens sagen, dass das Spiel Hitster für alle Musiknerds was ist, um sich in der Familie aufzuplustern. Das gibt es jetzt bei uns und meine Söhne haben gleich gesagt, ich darf nicht mitspielen.
Ah ja, das bringt es ja dann nicht.
Ja doch, weil da sind auch Lieder aus den 2000ern
ja,
drin.
Ja, dann wird es dann eng.
One-Hit-Wonders. Und es gab auch dann schon, wenn dann zum Beispiel Drake oder so kam, dass meine Söhne einfach so hörbar ausatmeten, so wie leicht. Und ich so, was ist denn das? Ja. Also ganz so ist nicht, aber als mein mittlerer Sohn nicht wusste, dass Sweet Dreams von Eurythmics stammt, habe ich gesagt, so, ich mache jetzt eine Playlist und die ist inzwischen 26 Stunden lang, aber mit allem, mit Underground und allem, aber wenig Live-Versionen, ich glaube keine einzige.
Das meistverkaufte Album ist Eric Clapton Unplugged. 26 Millionen verkaufte Alben, das heißt, also ganz oben.
Und weißt du warum?
Ja.
weil Leute, die sich nicht für Musik interessierten, dieses Album kauften.
Aber man muss wirklich sagen, es ist das erste Unplugged-Album und damit geht natürlich was los. Also, dass das Ding so einschlägt, haben wahrscheinlich niemand damit gerechnet, weder bei MTV noch Clapton selber. Und es tritt halt dann diese Unplugged-Welle los und da würde ich ganz gern kurz mal einhaken.
Unplugged-Alben.
Ich hatte es mal, ich fand ja Clapton auch immer gut. Ich finde es auch sehr okay, dieses Album. Ich fand auch diese Layla-Version damals sehr ansprechend. Ich fand auch die Original-Layla-Version schon gut.
Gibt mir nichts.
Und ja, also klar, Clapton halt. Übrigens von Clapton gibt es eigentlich noch ein besseres Live-Album, das
noch
mir auch sehr gut gefallen hat.
Wobei ich muss sagen, 80ern. Dings, Tears in Heaven. Lasse ich nichts drüber.
Auch drauf.
Weil es ist sehr authentisch und klar mein Thema. Und da lasse ich nichts. Aber alles andere.
Also Live-Empfehlung. 24 Nights kam letztes Jahr nochmal raus in einer Ultra-Deluxe-Version Royal Albert Hall. Die Originalversion aus den späten 80ern, Doppelalbum mit schönen Versionen von Cream-Songs auch. White Room, Sunshine of My Life und oder Your Life. Phil Collins am Schlagzeug natürlich.
Natürlich. Und man muss ja immer sagen, wenn mal nicht Phil Collins am Schlagzeug.
Also das habe ich immer sehr gemocht, dieses Live-Album. Also, Unplugged-Alben, kurzer Exkurs. Die Grunger haben vor allem profitiert vom Unplugged.
Pearl Jam.
Ja,
also gibt es das als Album?
Gibt es als Album, kann man mittlerweile kaufen. Und ich habe es mal in so einer Neuauflage von 10, war es mal noch mit dabei, in so einer Box. Ja, oft gesehen und wirklich, also unerhört toll, wie die das geschafft haben, aus diesem einen Album, das sie bis dahin hatten, Akustikversionen zu machen. Ist aus einer Not wohl entstanden. Sie hatten mal irgendwie Probleme mit den Instrumenten in Zürich oder in Chur bei einem Auftritt und mussten sich Akustikgitarren ausleihen und haben dann ihr Set einfach so gespielt und haben gemerkt so, oh, funktioniert auch.
Ja, wenn Eddie Vedder auf den Barhocker steigt.
Ja, gerade die schnellen Sachen, dass die auch wirklich so gut porcht, dass das so gut funktioniert. Also ganz toll. Wer auch sehr, sehr, sehr ganz toll das gemacht hat, ist Alice in Chains mit ihrem Unplugged-Album. Legt quasi auch nochmal die Essenz dieser Band offen, ohne Lärm und ohne Noise und ohne allzu viel brachial. Und dann natürlich das Album, über das man hier auch sprechen muss, laut Musikexpress das beste Live-Album aller Zeiten, Nirvana Unplugged von 94. Warum ist dieses Album so unfassbar populär bei Alt und Jung?
Ich glaube, weil es auch sehr authentisch ist. Hm. Es gibt ja Lieder, da singt Kurt Cobain sowas von falsch, aber ist gerade egal, er sitzt da mit Strickjacke und jetzt weiß man ja, ein paar Wochen später, nimmt er sich das Leben. Es sind ja nicht mal die Hits vom Nevermind-Album drauf.
Nee.
Kein Smells Like Teen Spirit,
ich glaube, Come As You Are ist drauf und dann hört es aber auch schon auf.
Und dann besitzt er auch noch die Frechheit, eine Band auf die Bühne zu zerren, die nur Leute kannten wie ich, die mit so Nerds die SST-Label-Platten sammelten, zusammen war. Die Meat Puppets, und ich finde die Lieder auch mit die besten, zum Beispiel Oh Me finde ich super. Mm. Und dann in Lake of Fire, also da kommt dann nicht mal hoch und singt es trotzdem. Das finde ich ja super.
Ja.
Man kann sie eigentlich nicht singen vom Stimmumfang und singt sie trotzdem. Ja. Das finde ich, und das macht die Platte so authentisch und so gut, finde ich.
Ja.
Wobei, wenn man sie, ich habe sie letztes Jahr mal auf einer Autofahrt durchgehört, also das Led Belly-Lied.
Ah, super.
Where Did You Sleep Last Night? Da merkt man, wie er leidet. Und das ist dann schon mit allem, was man weiß über Kurt Cobain, nicht so einfach.
Also wir schauen jemanden und hören jemanden zu, der da wirklich weitwund auf der Bühne sitzt.
Und das ist wirklich fast schon Voyeurismus.
Dann habe ich noch eine Empfehlung, ein Unplugged-Album, das mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, und zwar von der Band A-ha, die mir ja sowieso gefällt. Und die haben ein Album aufgenommen in Norwegen irgendwie, in einer Glaskuppel mit Blick auf Berge und Meer und irgendwie in einem ganz absurden Setting. Und das ist ganz toll und berührend. Der ist auch der von Echo and the Bunnymen, kommt noch mit dazu. Wie heißt er?
Ian McCulloch.
Ja, der singt noch Killing Moon, spielen sie noch miteinander. Superlied. War ja eine wichtige Band für AHA auch.
Und Alice Moyer, glaube ich, noch.
Ja, kann auch sein, ja. Und tolle Versionen, runtergebrochene Versionen von The Sunshine Always Shines on TV und vor allem Take on Me, fast bis zur Unkenntlichkeit reduziert und ja, verlangsamt. Ganz, ganz toll. Und hier mit Jemand kommt nicht hoch und so weiter. Morten Harkett kommt halt überall hoch.
Ist ja unfassbar. Paul McCartney kam immer hoch und singt trotzdem jetzt noch Helter-Skelter mit 83. Da ziehe ich meinen Hut. Ja. Was ich auch unplugged super fand, war The Cure. Das sieht man auf der, das habe ich auf Videokassette, The Cure Play Out. Das war, ich glaube sogar kurz, ne, wann war das? Bin mir nicht ganz sicher. Sie spielen, glaube ich, auch Sachen vom Wish-Album, A Letter to Elise und so. Jedenfalls, The Cure, da sitzt er so wie so im Schneidersitz und spielt dann so ganz locker In Between Days und so. Ich weiß gar nicht, ob es das als Album gibt. Ich glaube, sehr schön. Und ich habe noch Unplugged von Die Fantastischen Vier. Mhm. Wobei ich kann das eigentlich nicht mehr so richtig hören. Sehr 90er eigentlich, egal was sie jetzt noch so machen. Mhm. Auch wenn die Platte, die ich am liebsten habe, wie Fornica, die ist aus den 2000er Jahren. Aber das war aber dann trotzdem cool, wenn man dann so eher elektronisches Zeug
dann. Aber ja, mit Band und
ja,
mit cool. voller Besetzung. Dargeboten.
Wow. Ja.
Dann einer, der auch ein Unplugged-Album gemacht hat, aber wenn man ehrlich ist, hat er immer schon Unplugged gespielt, auch zum Teil, ist Neil Young. Und ja, der ist eigentlich der, mit dem beginnt diese Unplugged-Idee. Der hat immer schon ganze Konzerte oder Teile von Konzerten gespielt, nur mit Akustikgitarre und mit Mundharmonika und unter anderem auch auf seinem Album Live Rust. Oh, da sind die ersten 5 Lieder einfach unplugged und kann sehr, sehr berührend sein. Mittlerweile haut er ja im Wochentakt Live-Alben aus seinen Archiven raus, man wird irgendwie fast verrückt.
Hat Pearl Jam auch gemacht, oder?
Pearl Jam hat das mal eine Weile gemacht, die haben jeden Abend von Natur eine CD rausgebracht, von jedem Konzert, das sie da gespielt haben. Und es gibt, das haben wir in der Neil Young-Sonderfolge, hat unser Experte damals, der Michael Schwab, mir ja empfohlen, Live at Massey Hall in Toronto von 1972, komplettes Konzert, nur Neil Young mit Gitarre und teilweise, glaube ich, mit Klavier und Mundharmonika, und er singt wie ein Engel. Also ich habe ihn nie mehr so berührend und toll singen gehört. Und obwohl er macht absurde Ansagen zwischendurch, sehr intimes Setting insgesamt, Publikum schön abgemischt, man hört sie lachen und räuspern und so. Und totenstill, andächtig lauscht man ihm. Und das ist wirklich ganz, ganz toll und war eine sehr tolle Empfehlung. Und bin ich froh, dass ich dieses Album entdeckt habe. Unplugged im Grunde schon, bevor es das eigentlich gab. Ja, dann sind wir zurück in unsere... Ah, doch, eins noch. Ich habe noch ein gutes Live-Album, das eigentlich ein Greatest Hits ist, nämlich Peter Gabriel Plays Live. Eine schöne Zusammenstellung der besten Songs seiner ersten 4 Alben. Vor Sledgehammer oder vor So.
War wieder so was Abgeschlossenes.
Ja, genau, war auch wieder eine Phase. Und dann hat er wirklich den Sound ja geändert. Die ersten 4 Alben ja sowohl ästhetisch als auch vom Sound und von den Songs sehr ähnlich. Und irgendwie so eine Richtung. Und das ja schließt er ab eben mit diesem Plays Live. Ich fand jetzt nie, dass das Album einen wahnsinnigen Mehrwert hat gegenüber den Studioversionen, die ja teilweise auch dadurch glänzen, dass sie gerade so kalt klingen und so mit diesem fiesen Schlagzeugsound. Teilweise vielleicht, aber schon vielleicht bei Rhythm of the Heat.
Oder exakt, so. Das will ich sagen. Ja. Und eines Weihnachtens kriegt mein Bruder diese Live-LP auf CD. Und welches Lied fehlt? Mein Lieblingslied, Rhythm of the Heat. Ich finde es natürlich deshalb super, weil es so super düster ist. Und ich finde, man merkt so richtig, wie sich da jemand durch die Wüste schleppt. Also ich finde es ganz toll. Und dann habe ich die CD in der Hand und es fehlt Rhythm of the Heat. Das fand ich ganz, ganz schlimm. So Lieder wie Family Snapshot und so, die sind natürlich fetter als auf der in der Studioversion. Und ich hatte meinen Peter Gabriel Einstieg mit Plays Live. Ja. Und deshalb
jetzt ich möchte dir, wenn du es nicht kennst, empfehlen, die Rhythm of the Heat Version von dem Live-Album New Blood, wo er nur mit Orchester spielt.
Hast du mir ausgeliehen und ich finde es super.
Unfassbar.
Ja, und Intruder. Ja. Unglaublich. Ja. Kriegt man richtig Schiss.
Ja. Wahnsinn.
Und so im Vergleich finde ich dann so doch eher eine schwache Platte.
Ja.
Weil sie ist sehr kurz und dann sie hat
Schwächen.
Schwächen.
Ja, manche Sachen kann man auch wirklich, also Big Time, so schwer hörbar heute noch.
Ja, ich finde Red Rain sehr gut. Also alles, was wieder wie früher klingt, finde ich gut. Und ich habe vor kurzem mich mit Don't Give Up beschäftigt, weil das fast in unsere Setlist im akustischen Programm meiner Frau reingerutscht wäre. Und da fiel mir ein, es gibt eine Live-Version von Don't Give Up, wo, glaube ich, sich die Musiker erst auf der Bühne mit dem Lied auseinandergesetzt haben. Da singt er mit seiner zwischenzeitlichen Affäre Sinéad O'Connor und sie macht eigentlich alles richtig, aber Sting steht vor einem Notenständer, hinter einem Notenständer und es ist eine Vollkatastrophe. Also das, um mal zu sehen, wie Profis, selbst der das Lied geschrieben hat, hilflos auf der Bühne steht, das muss man echt mal gesehen haben, weil das Lied ist extrem vertrackt und das merkt man erst, wenn man es mal nachspielt. Also ganz krumme Rhythmik und eigentlich basiert das Lied auf einem Bass-Thema, auf einer Bass-Melodie. Und ich glaube, Sting hat es auch unterschätzt, der glotzt auf dieses Notenblatt. Und also das muss man sich echt mal reinziehen, wenn man denkt, oh, ich bin so schlecht, ich trete nicht auf oder so. Schaut sich das an und denkt, aha, wenn die Profis schon so abkacken, das muss man echt gesehen. Kann man das in die Playlist auch mal, um zu zeigen, selbst gute, super Leute.
Ja, das kann man machen.
Kann man doch mal das machen.
Machen wir. So, dann gehen wir zurück in Alben, die zeigen, wie groß, toll und grandios eine Band wirklich mal war. Und da sind wir natürlich bei vielen Live-Klassikern, die immer so auftauchen so Listen der besten Live-Band. Ich wollte zu Frampton Comes Alive übrigens noch sagen, das schönste Lied ist die Originalversion von Baby, I Love Your Way. Das berührt mich immer von Neuem. Ganz wunderschöne Version auf diesem Album. Wir kennen es ja nur in dieser beknackten Reggae-Version. Ich wusste lange Jahre auch gar nicht, dass es von Peter Frampton ist. Nee, ich glaube, es war jemand anders.
Das ist so schlimm wie Red Red Wine eigentlich.
Ja, also, fast. Das Lied ist von Frampton ist so schön. So, dann gibt es ein Album, das immer auch auftaucht in den Listen als wichtiges Live-Album, weil es das, was diese Band macht, dermaßen auf den Punkt bringt nochmal und nochmal ein paar Umdrehungen deutlicher macht, damit es auch der Letzte kapiert. Schnell, kompromisslos, hart, laut. Motorhead, No Sleep Till Hammersmith. Im Grunde passiert nicht viel Neues als im Studio, aber es ist halt alles einfach nochmal krasser und lauter. Und mehr kann man eigentlich auch nicht dazu sagen. Aber wenn man mal ein Album möchte von Motorhead, um zu wissen, wofür diese Band steht, dann würde ich sagen, Live at Hammersmith.
Und mit Filthy am Schlagzeug, also das klassische Line-Up.
Ja, natürlich.
Ja. Ich habe jetzt was, wo man sieht, wie super eine Band war, mit wieder einem Doppelalbum und von einer Band, die keiner kennt, außer Ian McCulloch von Echo and the Bunnymen, weil man die oft in einen Topf schmeißt. Die Band heißt The Sound, von denen habe ich schon ganz oft erzählt, und die Platte heißt In the Hot House und die Versionen sind noch besser als die Studioversion, zumindest was die Lieder von Into the Lion's Mouth oder From the Lion's Mouth betrifft. Und das sind, finde ich, berührende Lieder, nicht nur, weil man weiß, dass sich der Sänger und Songschreiber Adrian Borland vor den Zug geschmissen hat, viele Jahre später, sondern weil er einfach ein sträflich übersehenes Songschreiber- und Gitarrengenie war in dem Genre Postpunk. Und da gibt es das Lied Missiles, das ist auf dem Debütalbum Jeopardy drauf. Und hier hat es nochmal viel mehr Wucht, also da geht's, er schreit eigentlich dauernd, who the hell makes those missiles? Das war, glaube ich, die Anti-Atom-Hymne, zumindest für Eingeweihte. Also ich empfehle die Doppel-LP In the Hot House und auch Lieder, die so ziemlich ans Herz gehen, finde ich.
Da leite ich direkt über eigentlich zu einer Band, an die man sofort denkt, wenn du über The Sound sprichst, nämlich Status Quo.
Eine fantastische Überleitung. Gerhard Delling wird von Nein erblassen.
Status Quo hat ein Klassikeralbum, das gern mal auftaucht, nämlich Quo von 74 oder 75, aufgenommen in Glasgow. Ich meine, der Laden heißt Apollo, wo auch AC/DC kurz vorher ihr erstes Live-Album aufgenommen
haben. Das ist ja genau mein Genre eigentlich.
Und was wir hier haben, ist halt ein sehr frenetisches schottisches Biertrinkerpublikum, das auch sich sehr lautstark bemerkbar macht und rüttelt an den Brüstungen und schreit.
Rüttelt an den Brüsten, habe ich denn gesagt.
Stampft. Ich fand dieses Quo gar nie so gut. Ich mag immer schon ein Live-Album, das man echt suchen muss von Status Quo. Es heißt Live at the NEC. Ich weiß nicht, wofür NEC steht, aber es sind hier 10 Lieder und da bleibt kein Auge trocken. Es ist eigentlich eine Best-of-Version oder eine Greatest Hits der frühen ersten vier, fünf Alben mit vor allem Backwater als absolutem Highlight. Und ich würde auch hier von jeder dieser Versionen immer diese Live at the NEC-Version. Auf den Punkt, zack, ohne viel Schnickschnack, keine großen Ansagen, aber guter Sound und einfach immer noch ein Tick besser als die Studioversion.
Ich sehe gerade, dass Filthy von Motorhead bei Status Quo Bass spielt. Sieht genauso aus, nur vielleicht nicht ganz so verlebt. So, jetzt Schock, ich mag mit, aber er rechnet eh damit. Also, ich habe ein Mini-Album besessen, das ich jetzt aber nur noch auf der A-Seite abspielen kann, weil ein Auto drüber gefahren ist. Ich habe es aber wegen des Covers und den tollen Bildern hässlicher Menschen auf der Rückseite nicht weggeschmissen. Und zwar Alien Sex Fiend mit
Gott sei Dank.
Liquid Head into a Judas Priest eigentlich live. Da kommen wir später.
Folge 3.
Jedenfalls, Alien Sex Fiend haben ein Album gemacht, das heißt Liquid Head in Tokyo und es ist ein Mini-Album, weil man es länger auch nicht aushielte. Alien Sex Fiend war ja eigentlich so Proto-Techno eigentlich und ich musste irgendwann zugeben, dass die Musik eigentlich kompletter Scheißdreck ist, aber es geht ja eigentlich darum, dass jemand sehr hässlich aussieht und sich auch hässlich schminkt, wie Alice Cooper eigentlich. Den finden sie bestimmt auch ganz toll, aber es ist eine Band, deren, ich sage jetzt mal, Ausstrahlung durch die Covers und durch die Kaputtheit des Sängers eigentlich rührt und es gibt auf dem Album einen kleinen Hit für Eingeweihte, um die Marc sicher sein Lebtag einen großen Bogen machte, nämlich Gruftis. Und das Lied heißt, Lied in Anführungszeichen, EST, Trip to the Moon. Und als ich dann Alien Sex Fiend Studioalben hörte, war ich doch sehr enttäuscht, weil bei allem Minimalismus war das dann doch auch noch sehr dünn auf den Studioalben. Aber ich habe das eine Zeit lang doch sehr gern gehört, ohne den hässlichen Sänger gesehen zu haben. Und ich war im zarten Alter von 16 im Crash und durch diese Bühnenshow, die an Geisterbahnen auf Jahrmärkten erinnerte, war ich dann doch begeistert.
Wahnsinn.
Gell? Und das Artwork von Nick Fiend möchte ich doch herausstellen. Ich habe auch mein Hausaufgabenheft entsprechend dem Vorbild gestaltet und habe dann tatsächlich mal von Herrn Fiend eine Würdigung bekommen über Facebook.
Echt?
Toll. Ja, oder der Staff von Alien Sex Fiend schrieb dann, als ich geschrieben habe, ich war beeinflusst von ihm künstlerisch, Nick Fiend is honored.
Wahnsinn.
Brutal, oder?
Toll.
Unfassbar. Mit so einem Weltstar.
Ja, das ist ja echt toll. Ich habe gerade vorhin das AC/DC-Album If You Want Blood erwähnt und das taucht auch oft auf in den besten Listen, vor allem im Hardrock-Bereich von 1978. Eine sehr roughe Angelegenheit, die zeigt, dass AC/DC wirklich kompromisslos und knüppelhart zu Werke gegangen sind. Riff Raff, Bad Boy, Boogie, Problem Child, also wirklich auch nicht so die die Oberknaller, die sie vielleicht damals auch schon hatten, sondern echt die härteren, ein bisschen fieseren Songs
hier steckt auch versammelt. Steckt jetzt hier ein Gitarrenhals im Rücken. Ja. Also mir fiel gerade was ein und ich muss mich eigentlich innerlich kaputt lachen. Weil ich habe gerade von Alien Sex Fiend gesprochen und die Platte, die nach dem, also war wieder eine Phase zu Ende, die nach dem Album rauskam, die hieß It mit einem ganz tollen Cover und die danach, die hat mein Bruder mir ungefragt gekauft im Mono in Freiburg und wollte dann die Kohle dafür, fand ich aber, ich hätte es mir selber vielleicht gar nicht gekauft. Das steht jetzt noch zwischen uns. Jedenfalls, die Platte hieß Here Come Germs, also hier kommen Keime. Und als Mark jetzt gerade vorließ, If You Want Blood, habe ich gedacht, ein Alien Sex Fiend Album müsste eigentlich heißen If You Want Germs. Also wenn man sich irgendwelche ekligen Keime holen will, dann muss man zu einem Alien Sex Fiend Konzert gehen, was Mark ja noch vor sich hat.
Ich habe gelesen, Miley Cyrus hat sich Keime geholt auf dem Sunset Boulevard am Knie, als sie irgendwie ihre Handfläche da in diesen Beton geholt hat. Da hat sie sich am Knie infiziert,
das glaub ich,
und lag auf Intensivstation.
Ich schätze das
heute in der Zeitung.
Ich schätze, dass in der nässenden Kniewunde Würmer waren und es dann ein in den engeren Kreis, also der Auswahl der Bilder für ein Alien Sex Fiend Album kommt.
Ich bleibe mal im Hardrock-Bereich und wir sprechen über eine Band, die eigentlich jeder kennt, die
du
aber
bleibst im
lange Zeit, ich bleib da, eine lange Zeit hat die Band niemand gekannt, beziehungsweise sie wurde nicht im Radio gespielt, sie haben auch kaum Studioalben verkauft, aber es hat sich rumgesprochen, damals noch in Vor-Internet-Zeiten vermutlich über gute alte Mund-zu-Mund, dass diese Band live ganz toll ist, weil die haben sich lustig ausstaffiert, die sind geschminkt und sie machen eine Wahnsinnsshow. Und die Band hat dann beschlossen, offensichtlich geht es mit den Studioalben, funktioniert nicht, die kauft niemand. Live läuft es aber ganz gut. Wenn wir richtig Erfolg haben wollen, müssen wir ein Live-Album machen. Wir müssen ein Album machen, das das, was wir live machen, irgendwie rüberbringt. Und so entstand das Album Kiss Alive 1. Und mit diesem Album haben sie dann wirklich es geschafft, auf Platte dann auch mal so in Verkaufszahlen vorzustoßen, wo dann wirklich auch mal alle glücklich waren damit. Und die Band ist dadurch in ihrer Bekanntheit eben, hat sich deutlich da nach oben katapultiert. Und dann kam Jahre später nochmal Kiss Alive 2. Aber Alive 1 ist für Kiss der Game Changer. Und eigentlich auch ähnlich wie bei Cheap Trick Budokan ist die Band durch ein Live-Album eigentlich dann in andere Stratosphären vorgestoßen, als sie bis dahin waren.
Mein Einstieg in Kiss und es kam nach dem Einstieg auch nichts mehr, es war auch gleichzeitig der Ausstieg, war Alive 2 und ich habe das von meinem Kumpel Rülps Rabin, der eigentlich Ralf ist und dessen Schlagzeug ich abgekauft habe und damit meine Band Durchblick im zarten Alter von 13 gegründet habe und begleitet habe. Der hat mir das ausgeliehen und ich habe irgendwann später, als ich Husker Du gehört habe, in der Stimme von Grant Hart die Stimme von Gene Simmons wieder erkannt. Ich habe gedacht, das klingt ja wie Kiss. Und das Einzige, was ich mir von Kiss gemerkt habe, war das Lied Detroit Rock City und ich glaube, das ist auch so ziemlich der Höhepunkt von Alive 2 und ich muss sagen, ich finde Detroit Rock City ziemlich cool.
Ich auch.
Aber viel besser als die Studioversion.
Ja, absolut.
Ja. Wieder einmal.
Ich glaube aber, da wurde auch mächtig geschraubt und gefummelt an diesem Album.
Schon möglich, weil mir. Gene Simmons musste ja schauen, dass er auf seinen Drachenstiefel nicht umfiel.
Mittlerweile weiß man auch, Robert Halford hat selber zugegeben in seiner Autobiografie, dieses Album ist nur bedingt live. Sie haben im Grunde fast alles nochmal neu eingespielt. Ich glaube, die kompletten Gesangsspuren auch.
Es geht um Judas Priest.
Dennoch ist Unleashed in the East ein absolut maßgebliches Live-Album für die Geschichte des Hard Rock. Ich habe schon öfter erzählt, dass sich nach fast jedem Lied auf diesem Album eine Band benannt hat. Und es ist auch eines dieser Alben, wo wirklich jedes Lied in dieser Version um Längen besser ist als die entsprechenden Studioversionen. Ich sage nur Exciter, Running Wild, Sinner und Ripper und The Green Manalishi, allein die erste Seite. Und es ist absurd, sich noch Studioversionen von diesen Liedern anhören zu
geradezu
wollen.
Geradezu absurd.
Weil sie einfach so abstinken und so langweilig sind gegen diese gegen diese euphorisierenden Versionen dieser Songs hier.
Hat Rob Halford den keilförmigen Bauchbart salonfähig gemacht? Ich bin gerade begeistert.
Und wenn wir bei Judas Priest sind, gehen wir gerade noch ins Jahr 1986, ein Album, das mir auch sehr wichtig war in meiner Adoleszenz, nämlich Priest Live von 86. Ich glaube auch nicht, dass an diesem Album allzu viel live ist. Es ist alles, glaube ich, aufgebrezelt und nachträglich nochmal deutlich modifiziert. Dennoch habe ich dieses Album immer geliebt und finde auch gerade von Breaking the Law oder so diese Version viel, viel, viel besser, auch wenn das Schlagzeug geradezu absurd künstlich klingt. Aber auch Turbo Lover und diese etwas poppigeren Sachen lieber immer in dieser Version. Und vor Jahren kam dann auch nochmal eine Deluxe-Version raus, da sind dann sogar noch 4 Lieder mehr drauf. Ansonsten eine wunderbare Greatest Hits mit ganz tollen Versionen der Judas Priest Alben, eigentlich der 80er, also alles nach Unleashed in the East. Es gibt keine Überschneidungen auf diesen 2 Alben. So,
jetzt bleib du im Indie-Bereich. Ja. Ich erzähle jetzt was von 2 Live-Alben, die so sinnlos schnell sind, dass man auf jeden Fall dort gewesen sein muss, um das zu gutieren. Nämlich zunächst einmal, ich glaube, das ist auch gar kein offizielles Album, Dead Kennedys mit dem Album Skateboard Party. Und Jello Biafra sagt dann zum Beispiel bei einem Lied über die Verbrechen der Keystone Factory was drüber. Und dann wird geknüppelt, dass es kracht. Und die Surf-Sounds, die man bei Dead Kennedys oft hört, die werden der Geschwindigkeit geopfert. Aber trotzdem, wer die Platte Skateboard Party von den Dead Kennedys hat, der kann sich glücklich schätzen, weil ich glaube, dass die ziemlich was wert ist. Dann gibt's von der Band All ein Live-Album, das heißt Trailblazer. Und ich finde All vor allem wegen des Schlagzeugers Bill Stevenson, der bekanntlicherweise, wer hier zugehört hat, bei Black Flag getrommelt hat, eine meiner Lieblingsbands, Wall and Descendants ist ja praktisch gleich, aber mit anderem Sänger. Und All Trailblazer ist halt wieder ein brutales Geknüppel. Und die haben meinen Heidenspaß auf der Bühne. Ich habe sie letztes Jahr im Crash gesehen als Descendants. Da werden keine All-Lieder gespielt, aber ähnliche Spielfreude und bei aller Schnelligkeit eine Präzision, wo man den Hut vorziehen muss. Wenn man die Live-Lieder nicht kennt und nie bei einem, die Studio-Lieder nicht kennt und nie bei einem Live-Konzert war, hat man, glaube ich, mit dieser Platte keinen Spaß.
Ich habe auch noch eins, das, vielleicht hast du das auch. Ramones, It's Alive.
Jawohl. Ja. Fantastisch.
Ja,
gut. Da sage ich jetzt wirklich, wenn man die hat, braucht man nichts anderes.
Ja, ja. Ja. Und das macht auch nochmal klar, was ja auch Henry Rollins immer gerne erzählt, so ein Ramones-Konzert. Kein Wort zu viel.
One, two, three, four.
Ein Lied geht ins andere über eine Stunde, zack, fertig. Alle total am Ende.
Ja, und also da bleiben keine Wünsche offen. Mhm. Und was ich dort bemerkt habe, die Ramones und die Cramps haben eine Schnittmenge, nämlich Surfing Bird. Völlig absurdes Lied. Mit viel Hall auf der Studioversion. Aber super, super Live-Version.
Nochmal Hardrock. Die Scorpions, auch ein Abschluss-Live-Album, das eine Ära zu Ende bringt, nämlich die frühen Alben mit oder die frühe Phase mit Uli John Roth, bevor sie dann sich komplett dem Kommerz hingeben. Und sie waren ja in Japan Superstars in den 70ern schon ganz früh und haben dann natürlich ihr erstes Live-Album auch aufgenommen in Japan. Tokyo Tapes heißt es und es ist größtenteils wirklich toll. Es zeigt wirklich, was das für eine fantastische Live-Band war. Wenn Uli John Roth singt, wird es immer ein bisschen schwierig, finde ich. Sie haben dann auch noch so japanisches Song irgendwie mit dabei, haben noch eine Coverversion, Hound Dog spielen sie und Long Tall Sally. Ansonsten sind da die meisten Knaller von den frühen Alben eigentlich drauf. Will Burn the Sky, He's a Woman, She's a Man, Speedy's Coming und so weiter. Steam Rock Fever, immer ein persönlicher Favorit von mir. Ja, gutes Live-Album, das zeigt, was das für eine tolle Live-Band war.
Ein tolles Cover, die Verrenkung von Herrn Schenker.
Ja, sieht gut aus. Das könnte man sich auch als T-Shirt vorstellen.
Oh ja, aber nicht zum Nachmachen geeignet.
Und auch noch im Grenzbereich zum Hardrock ein Album, das mir immer sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Eine ganz fantastische Liveband, Queen. Die haben ja dann in den 80ern nochmal etliche Live-Alben auch gemacht. Und ich fand aber immer Queen Live Killers auch, bringt eigentlich auch so die ersten 4, 5 Alben so zu einem Abschluss, bevor sie dann mit Disco weitergemacht haben und dann eben in die 80er sind. Und es zeigt, was das für eine grandiose Liveband war, was Freddie Mercury für ein ja überirdisch unfassbarer Sänger war. Die Versionen dieser Lieder hier auch immer viel, viel, viel besser noch als die Studioversionen, die ja schon immer sehr aufgebrezelt waren und mit vielen Gitarrenspuren und so. Und hier reduzieren sie es jetzt einfach auf wirklich 4 Instrumente, 3 Instrumente, manchmal noch Klavier dabei. Und es funktioniert alles ganz wunderbar. Gerade die erste Seite auch mit Let Me Entertain You und Death on Two Legs und die Geräusche und dieses Psychedelische und so weiter. Get Down, Make Love. Super, super Atmosphäre, ganz toll. Brighton Rock, dieses absurde Delay-Gitarren-Solo und so weiter. Wirklich ein ganz, ganz großes Live-Album, finde ich.
Was ich immer schade fand, ist, dass bei Bohemian Rhapsody was vom Band kam.
Da haben sie verschiedene Sachen ausprobiert. Auf diesem Album kommt es vom Band, der Chor. Es gibt dann ein späteres Album, da schneiden sie den Chor einfach weg und gehen gleich in den lauten Gitarrenteil dann danach. Also sie haben Unterschiedlichstes ausprobiert. So richtig reproduzieren konnten sie es nicht. Wobei es natürlich auch Bands gibt, zum Beispiel habe ich Pink live gesehen, die spielt es original Ton für Ton mit ihrer Band, aber die hat natürlich auch 5 Leute, die alle singen können.
Ja, oder The Clap aus Emmendingen, die machen das auch immer. Ja, also Queen hätte sich sicher irgendwas Überzeugendes überlegen können, ja, schätze ich. Finde ich ein bisschen schade, aber... Ja.
Nochmal ganz kurz aus dem Hardrock-Bereich, dann ist, glaube ich, Hardrock gut. Aerosmith, wenn man eine Best-of nur der 70er möchte... Dann empfehle ich Bootleg. Das ist ein offizielles Album, heißt aber Bootleg. Also Aerosmith Live. Und fasst alles zusammen vom bis Ende der 70er Jahre. Also Toys in the Attic, Rocks und so weiter, die großen Alben. Natürlich ist Dream On auch drauf. Und auch hier würde ich immer diese Versionen vorziehen, den Studioversionen. Schöne Coverversion von Come Together noch drauf. Und mag ich sehr und mochte ich immer sehr.
Ich habe noch ein Live-Album, das auch ein Abschluss einer für dich, für mich sogar auch, unhörbaren Phase war, einer Band, und zwar vom Public Image Limited, Pill, live in Tokio. Und da gibt es auch ein Lied, das eigentlich nur in der Live-Version richtig super ist, und zwar This Is Not a Love Song in der Live-Version. Viel besser als in der Studio-Version.
Echt?
Finde ich.
Okay.
Auf der Studioversion sind halt auch so Bläser und so, die ich aber nicht unbedingt brauche. Live viel fetter, finde ich. Und da sind natürlich auch Lieder aus dem Frühwerk, die wie so Collagen wirken. Und nach dem Album kam ja mit Album ein fast schon Hardrock-Album auf den Markt mit dem wunderbaren Rise. Und das war sozusagen der Abschluss der Avantgarde-Phase von Public Image Limited. Somit bin ich, glaube ich, mit dem Indie-Kram durch.
Mhm. Ich habe dann auch noch so einen Indie-Godfather, vielleicht ein bisschen far-stretched, aber irgendwie wird er ja doch verehrt von allen eigentlich mittlerweile.
Ja, inzwischen, ja.
Johnny Cash. Mit seinen 2 Gefängnis-Live-Alben, At Folsom Prison und dann nochmal At St. Quentin. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Wurde ja dann auch alles auserzählt in dem Biopic und so weiter. Aber die Idee natürlich in einem Gefängnis zu spielen, war schon sehr revolutionär. Zeigt natürlich auch, was das für ein Typ war. Er hatte ja auch einfach so viele Songs auch über Mörder und über Mord und über Gefängnis eh schon gehabt und über Mörder-Ballads und so weiter. Und dann vor diesem Publikum zu spielen, das sagt schon eine Menge aus über ihn. Und das ist auch wirklich eine sehr, eine Gänsehautstimmung da, wie dieses Publikum auch abgeht. gerade auf diese ganzen Songs. Er sucht sie ja auch so aus dann eben, spielt natürlich Long Black Veil und so weiter, Folsom Prison Blues natürlich. Er spielt auch ein Lied von einem Gefangenen, das der geschrieben hat. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welches das ist. Es ist auch sehr berührend, wo die wirklich auch ja total mitgehen und toll und intensive. Folsom Prison fand ich immer ein bisschen besser sogar noch als St. Quentin. Aber auf jeden Fall sehr wichtige Zeitdokumente und auch eine tolle Band mit Carl Perkins, glaube ich, an der Gitarre, der ja Blue Suede Shoes geschrieben hat. Also sehr reduzierte ja, und roughe Country-Songs und kein Ton zu viel, alles sehr minimalistisch. June Carter dann natürlich noch dabei, seine Frau, die dann bei ein paar Liedern dann auch noch Duett singt. Und das ist auch so, dann eine Frau dann auch noch da vor diesen Insassen oder die eigene Frau dann da auch noch, die natürlich auch sehr, sehr schön war. Zu allem ist alles nicht so ganz ohne. Und ja, also muss man sich echt trauen. Und dann noch was ganz anderes. Oder obwohl, wenn wir gerade bei diesen alten Helden sind, dann habe ich gerade noch zwei. Nämlich Elvis. Ich habe mich, also sagen wir mal, das Oeuvre von Elvis irgendwie zu verstehen, ist nicht ganz leicht. Und ich habe mich da mal eine Weile beschäftigt damit und dann landet man bei Aufnahmen von 1972 aus Las Vegas, wo es auch einen Film gab, das war ein Kinofilm, That's the Way It Is. Und den habe ich gesehen und der hat mich wahnsinnig fasziniert. Man sieht in der ersten Hälfte die Proben für diese Konzerte. Elvis sieht fantastisch aus, ist absolut auf dem Zenit. Er ist braun gebrannt, er ist gut drauf. Er ist wirklich ein Tsunami von einem Mann und von einem Künstler. Er spielt mit den besten Musikern zusammen. Die Supremes singen Background mit Diana Ross und so weiter. 10, 12 Leute auf der Bühne, Orchester noch dabei. Und dann werden eben ein paar dieser Las Vegas Konzerte mitgeschnitten. Und da gibt es eine einfache CD, That's the Way It Is. Und dann kamen nochmal auch irgendwie Boxsets raus mit, glaube ich, 10 CDs oder so, die dann auch nicht mehr richtig hörbar sind. Viele Coverversionen auch dabei. I Just Can't Help Believing, 20 Days and 20 Nights. Ich glaube, Bridge Over Troubled Water ist auch noch mit dabei. You've Lost That Loving Feeling und so weiter. You Don't Have to Say You Love Me in so unfassbaren Versionen und so toll und so berührend. Zusammengeschnitten wahrscheinlich aus verschiedenen Abenden und so weiter. Aber sehr, sehr, sehr toll und sehr empfehlenswert, vor allem auch der Film That's the Way It Is. Wenn man sich irgendwie mal, wenn man mal wissen möchte, was mit Elvis eigentlich los war, dann lohnt sich dieser Film und dieses Album,
finde ich. Obwohl es sehr spät war in seiner Karriere, das finde ich
ja, also man
interessant.
Sieht dann, er sieht, finde ich, bei den Proben viel besser aus, da, als dann abends mit dem weißen Anzug. Und es ist so die letzte Phase, bevor er dann eben der fette Elvis wurde und bevor es dann eben bergab ging. Aber da ist er nochmal, er ist auch fit einfach, er ist richtig, richtig gut drauf. Wahnsinnig faszinierend. Und dann gibt's noch ein Album, das taucht in allen besten Listen immer ganz, ganz, ganz oben auf. Und das ist auch ein Album, das zeigt, was dieser Typ und wofür der steht, wenn man das nicht weiß. James Brown at the Apollo Theater. Und es gibt ja dieses Biopic auch über James Brown und da gibt's eine sehr eindrückliche Szene, wo er seine Band herzitiert und jeden einzelnen Musiker fragt, was er für ein Instrument spielt und die sagen dann, ja, Trompete und so weiter. Und dann sagt er, no! It's a drum. Und er sagt bei jedem Instrument irgendwie, es ist eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel, weil es geht ihm nur um den Groove, alles andere interessiert ihn nicht. Jeder muss dem Groove irgendwas beisteuern. Und wenn man mal verstehen möchte, was das in Musik übersetzt ist, dann muss man sich dieses Album anhören. Das ist unfassbar, was der hier abzieht. Es sind noch so alte, soulige Sachen auch drauf, wie Please, Please, Please und so weiter. Und dann kommt ein Lied, das achte, es heißt Night Train und das macht einen Knoten im Kopf, weil es ein Groove ist, den man nicht versteht und der einen derartig hypnotisiert, dass man irgendwie danach weiß, was James Brown für ein Genie war, finde ich. Also dieses Album hat es mir erklärt, was es mit James Brown auf sich hat.
Grooves, die man nicht versteht, machen mich verrückt als Schlagzeuger, weil ich will's dann checken.
Das musst du mal anhören.
Checken.
Du verstehst es schon wahrscheinlich, aber was die da spielen und wie die das spielen, ist, finde ich, unfassbar.
Ich hoffe ja, dass auf unserer LP manchen Groove auch nicht verstehen. Das war eigentlich das Ziel. Apropos Groove nicht verstehen und Jazz und überhaupt, Sting haut nach seinem ersten Soloalbum gleich ein Doppel-Live-Album raus und man merkt, dass er sich und anderen was beweisen will, nämlich, dass er das Police-Gefüge verlassen will. Und Stuart Copeland hat mal gesagt, er hat beim Soundcheck oft mal so jazzig gesungen und hat gedacht, er macht das nur zum Spaß. Und jetzt meint er das plötzlich ernst mit seinem ersten Soloalbum The Dream of the Blue Turtles. Und auf der Tour hat er halt alle möglichen am Start gehabt. Omar Hakim am Schlagzeug und so weiter und so fort. Branford Marsalis an den, am Saxophon. Und dementsprechend sind die Police-Lieder auf dem Album auch verjazzt. Allen voran Shadows in the Rain, das ich aber als Originalversion von Police nie mochte. Aber da, das ist irgendwie so Oberlehrer-Jazz irgendwie.
Ja, ja.
Und da gab es auch einen Film dazu und da merkt man, dass das Ding ein bisschen drüber war. Da sieht man sogar die Geburt von seinem Kind. Und da denkt man, hey, das Ding, jetzt machen wir halblang. Es gibt ja auch noch Privatsphäre und so. Aber er will sich da was beweisen. Das klingt natürlich alles super. Und ich mag ja Stings Gesang. Aber es war trotzdem so ein bisschen, er beweist jetzt.
Album finde ich wahnsinnig anstrengend.
Ja, es ist sehr anstrengend. Und wie gesagt, er möchte was beweisen. Und besser als Police geht es halt einfach nicht, obwohl es kein Jazz ist. Oder vielleicht, weil es kein Jazz ist. Und drei Leute und nicht, was weiß ich, 20 auf der Bühne. Da was abziehen, was halt keiner nachmachen kann. Jeder hat seinen eigenen Sound und so weiter und das finde ich schade, dass Ding das verschenkt, indem er dann halt Hinz und Kunz auf die Bühne stellt und jeder ein Meister seines Fachs.
Ich habe ein tolles Police-Live-Album.
Das ist wirklich toll.
USA-Tour von wann? 83 vielleicht? Und es sind also nur Police-Lieder.
Ja, ich glaube 84 war es, Spätphase, schon nach dem letzten Album.
Aber das zeigt auch, mit was für einer, mit was für einer Lockerheit die diese schwierigen Lieder spielen, wie gut die drauf waren auch, wie toll die eingespielt waren aufeinander.
Und eine Energie zu dritt.
Unfassbare Energie, ja, Wahnsinn. Ganz, ganz toller Mitschnitt. Auch an verschiedenen Abenden ist auch nicht ein Konzert, denke ich, aber trotzdem, sehr, sehr, sehr.
Das sieht man schon am Cover, alle springen und Stuart Copeland schreit wahrscheinlich, während er spielt. Ja, das fand ich dann schade. Ja. Aber das Album, das Live-Album von Police, super. Das Live-Album von Sting ist, glaube ich, von 86 oder so von der Tour. Ich habe jetzt noch ein Live-Album, das eigentlich als Studioalbum funktioniert, und zwar von Portishead, Rosebud New York. Das finde ich unglaublich. Mit Orchester. Und was ich schade finde, dass mein Lieblingslied vom Debütalbum Sour Times irgendwie umarrangiert wurde und das, was ich am besten fand, war plötzlich weg. Hm. Das gibt's öfter.
Ich habe es mir nochmal angehört und ich weiß nicht, es wird ja immer mit Orchester und man sieht auf dem Cover auch diese Notenständer, aber es ist arg dezent, dieses Orchester.
Ja, aber gut eingesetzt. Ich habe es auf DVD und die sind auch so im Halbdunkel irgendwie. Und es passiert mir leider oft, dass wenn ich ein Lied besonders toll finde, dass es dann live verschlechtert wird durch irgendwie eine Idee, die die wahrscheinlich besser finden als die auf dem auf der Studioversion. Schade. Aber trotzdem, das Lied Humming zum Beispiel, fantastisch.
Ja. Ich habe noch alte Helden. Was oft auftaucht in besten Listen ist Bob Dylan, 66 Royal Albert Hall aus dieser Bootleg-Series. Und das Album hatte ich auch mal und hat auch, es bezieht sich ja auch auf diesen Dokumentarfilm Don't Look Back von Pennebaker.
Der auch 101 gemacht
hat. Ja, genau, richtig, ja. Auch Schwarz-Weiß-Film von 66, der einen wirklich erklärt, was die Faszination von Bob Dylan ausgemacht hat zu dieser Zeit. Die Art und Weise, wie der mit Leuten redet, vor allem mit Journalisten. Dieses ultra-rätselhafte, immer mit Sonnenbrille, Lederjacke. Ein ganz, ganz skurriler Typ, sehr mysteriös, aber unfassbar faszinierend. Und das passiert ihm ja jetzt hier auf der Bühne auch. Er spielt also die erste Hälfte auch unplugged wieder, ja, seine alten Folk-Sachen. Zweite Hälfte ja dann mit Band, mit The Band. Und hier wurde ja immer kolportiert, dass das Publikum eigentlich diese Bandsachen ja nicht angenommen hat. Das ist ja einmal das Newport Festival, wo er dann elektrifiziert gespielt hat, wo die Leute ja dann ausgeflippt sind.
Kommt und da Biopic gibt es
ja, ja gibt es unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen ja, es lag einfach nur daran, weil der Sound so schlecht war. Andere sagen, nee, Verrat und so weiter. Und das passiert jetzt in England auch. Und auf dieser Aufnahme hier hört man von einem Konzert in Manchester, dass er, das ist Royal Albert Hall, genau, dass einer aus dem Publikum ihn ja Verräter nennt und er dann zurück sagt, you're a liar und so. Und das ist dann halt seine Antwort, so, wo man denkt so, hä, was soll jetzt das heißen? Aber das ist halt Bob Dylan zu dieser Zeit so, immer ein einziges Enigma, ein einziges Rätsel. Und was man auch hört auf dieser Aufnahme ist, wie er halt zu der Band, das ist ja auch legendär, dieser Satz, wo er vor dem ersten Lied, Like a Rolling Stone, zur Band sagt, play fucking loud. Und so ist er halt dann da in der zweiten Hälfte drin. Und das ist alles da auf diesem Album dokumentiert und daher auch ein Zeitzeugnis, aber auch ein faszinierendes Album dieser frühen elektrischen Musik, die ich auch so Highway 61 Revisited und so weiter, finde ich super faszinierend, diese Musik, und gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eigentlich die beste Zeit von Dylan, finde ich. Blonde on Blonde und so. Bring It On Home, glaube ich, heißt das erste elektrische Album. Und dann noch ein Album, wenn man mal wissen möchte, was eigentlich mit Rod Stewart los ist. Was ist eigentlich mit Rod Stewart? Dann höre man das Album Absolutely Live. Da versteht man, was mit Rod Stewart los ist.
Ja, der war ja auch live.
Funkenschiebende Versionen von Young Turks und so weiter. Alles ganz, ganz toll. Tolles Album, tolle Band, Bläser dabei, Riesenstimmung, super. Er ist wirklich da auf der Höhe seines Schaffens und das knallt. Und es sind nicht nur Balladen und irgendwie seltsamen 80er-Jahre-Musik, sondern da ist er einfach richtig, richtig auf dem Zenit, meint man.
Ja, und live, ich erinnere mich an ein riesen Bühnenbild mit irgendeiner Frau, die einen Fußball im Arm hat. Also das war dann auch monumental, was der macht. Ich habe noch ein Live-Album, das eigentlich keinen Schwanz gekauft hat damals. Nicht mal ich als großer Ultravox-Fan. Es gab einen Kurzfilm nach der von dem Beatles-Produzenten George Martin produzierten Album Quartett. Und der Film hieß Monument. Und Monument war eine B-Seite, die ich aber cool finde. Es ist ein instrumental, ein ziemlich unheimliches Lied. Und es sind vor allem Hits auf diesem Album. Es sind nur 6 Lieder, aber die Hits Vienna, Him und The Voice, was ich immer super fand. Und eben diese
The Voice finde ich auch toll.
The Voice ist super. Und dieses Instrumental Monument, was bei dieser Tour fantastisch war, fand ich das Bühnenbild von diesem Cover von Peter Saville oder Saville, der viele epochemachenden Covers entworfen hat, zum Beispiel Joy Division Unknown Pleasures. Das wird ja heutzutage als ein Design-Meisterwerk gefeiert. Das gibt es jetzt auf Tüten und auf T-Shirts und im H&M und kein Mensch weiß, was er eigentlich da durch die Gegend trägt. Wenn die Platte kennen würden, würden sie wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, färbt es auf mich ab, färbt das schwarz auf mich ab. Der hat ein ganz tolles Bühnenbild entworfen für diese Ultravox-Tournee und es zeigt wieder, was für ein toller Gitarrist und Sänger Mitch Ure ist und war. Die Lieder sind alle viel zu schnell gespielt, finde ich. Aber es zeigt die Band live und ich schätze nicht, dass es da groß irgendwelche Overdubs im Studio gab. Gibt es auch zum Teil als Bonus-Video auf irgendwelchen Deluxe-Editions von Quartett.
Zweimal die Talking Heads. Zum einen, the name of this band is Talking Heads. Eigentlich auch eine Best-of live. Was faszinierend ist an dieser CD, die erste Disc 77 bis 79, man kann hier Lied für Lied mitverfolgen, wie diese Band immer besser wird. Die fangen zu dritt an, ja noch, dann kommt irgendwann Jerry Harrison dazu, dann kommen irgendwann die Songs vom Album Fear of Music, die Musik wird vertrackter und sie reproduzieren das live einfach immer besser. Sie haben dann Zusatzmusiker dabei und es wird dann auf der zweiten Disc 80, 81 mit den Songs dann von den komplizierteren Songs von Fear of Music und dann vor allem Remain in Light eben immer abgefahrener und immer größer. Percussion kommt dazu, man hört, da sind Keyboards dabei und so weiter. Und das ist alles sehr, sehr faszinierend, das mitzuverfolgen. Und dann ja natürlich das große Meisterwerk Stop Making Sense. Jetzt nochmal in einer neuen Special New Edition rausgekommen mit zusätzlichen Liedern, die alle im Film ja zu hören sind, aber auf der Originalaufnahme gar nicht drauf waren. Teilweise sind die Versionen auch andere als im Film, ist mir aufgefallen. Also die haben da echt für den Film auch nochmal ganz schön gefummelt. Und auch hier fängt es ja so ganz alleine an, nur David Byrne mit Psycho Killer und diesem Kassettenrekorder, dann Heaven zu zweit und dann zu dritt kommt der Schlagzeuger dazu und irgendwann ist diese Band einfach komplett mit Background-Sängerinnen, Percussion und diesem ganzen, der ganzen Belegschaft und dann kommt halt auf sechs Burning Down the House und dann ist irgendwie alles klar. Und sie spielen sogar noch einen Song vom Tom Tom Club, der ein Riesenhit war damals, Genius of Love.
Genau.
Und toll, Take Me to the River in einer fulminanten Version im Vergleich zu der relativ gemächlichen Studioversion. Und es ist natürlich alles ganz, ganz, ganz fantastisch.
Und Burning Down the House hört man auch meistens die Live-Version.
Ja.
Und ich finde Once in a Lifetime auch live besser als im Studio.
Finde ich auch.
Was ich noch habe als ziemlich neues Live-Album, Susan Vega hat ein sehr intimes Live-Album gemacht, und zwar über New York Stories. Da spielt sie Lieder, die mit New York zu tun haben, da sie ja aus New York kommt. Passt es ganz gut. Und sie spielt auch Walk on the Wild Side von Lou Reed. Und sie erzählt dann auch Geschichten über Frank Sinatra und Ava Gardner, wie die in ihrem Apartment streiten und dann das Porzellan durch die Gegend fliegt und so. Und ich finde Susan Vega eine wunderbare Erzählerin. Ihre neue Platte kam jetzt gerade raus, die habe ich. Und die klafft aber ein bisschen auseinander mit sehr neusigem Zeug und dann aber sehr konventionellem. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es gar nur neusig gehabt, aber auch viele gute Sachen drauf. Auf jeden Fall dieses New York Live-Album, sehr intim und ich finde das Konzept, alle ihre New York-Lieder an einem Abend zu präsentieren, ziemlich stark, wenn man das auch noch in New York aufführt. Gute Platte.
Dann noch ein Klassiker von einer großen, großen Band, Dire Straits Live Alchemy. Und ist auch eine gute Best-of natürlich und ich würde da auch bei manchen Versionen immer die vorziehen, Tunnel of Love auf jeden Fall und natürlich Telegraph Road unübertroffen in dieser Version, auch Sultans of Swing noch länger mit noch wilderem Gitarrensolo und so weiter. Also tolle Live-Platte, wenn man denn die Dire Straits mag. Und dann haben sie ja kurz vor ihrer Auflösung Ende der 80er nochmal eine Live-Platte gemacht und da sind auch nochmal feine Versionen drauf, finde ich, vor allem von diesem Titellied des letzten Albums On Every Street, das in dieser Live-Version, finde ich, ganz, ganz toll ist, habe ich dir, glaube ich, schon mal empfohlen, muss man anhören, könnte dir sogar gefallen.
Mach ich.
Ganz, ganz tolle, aber in der Live-Version, wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich noch was entdeckt, Aretha Franklin möchte ich noch kurz erwähnen, Live at the Fillmore von 1971, ganz tolles Album mit einer unfassbaren Version von Respect, also das erste Lied gleich. Und diese Soul-Typen, das fällt mir sowieso auf, da komme ich gleich nochmal dazu, die spielen die Lieder echt auch immer nochmal einen Tacken schneller als im Studio und haben natürlich ja immer fantastische Musiker dabei und sie singen halt wie nicht ganz dicht. Was Aretha Franklin da abzieht am Gesang, ist unfassbar.
Nicht also, umsonst gilt sie als die Beste.
Ja, leider wird immer auch ausgefadet und so weiter, daher denke ich, es ist nicht ein Mitschnitt von einem Abend, das trügt das Ganze ein bisschen. Wenn das jetzt wirklich durchgehen wird vom Publikum, wäre das wirklich ein Album, das eigentlich in die gleich folgende letzte kleine Überkategorie noch kommt. Aber hat es ein wenig getrügt eben durch dieses Ausfaden. Und jetzt noch ein Album, damit rechnet niemand. Kim Wilde, Aliens Live. Aufgenommen überall in Europa. 2019 kam das Album raus. Und was auf diesem Album passiert sind, ist, dass sie die alten Lieder, vor allem auch die so Sachen wie diese Synthie-Pop-Sachen wie Cambodia oder Words Fell Down oder View from a Bridge mit Band so unfassbar toll spielt. Diese Lieder gehen ab auf eine Art und Weise, die man überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Also die schafft es irgendwie, mich als alten Fan hier nochmal so zu begeistern. Du hast sie ja gesehen.
Ich war letztes Jahr beim Konzert und mein Bruder hat geweint. Ja, und die Band war natürlich super. Und ist natürlich ihr Bruder Ricky Wilde, der die Lieder schreibt, dabei. Und das sind natürlich alte Hasen. Ich habe jetzt noch zwei und dann bin ich durch. Mhm. Coldplay macht eigentlich nach jedem Album irgendwas live, kriegt mal eine DVD oder so nachgeschmissen. Aber die DVD-CD-Box nach der A Rush of Blood to the Head Tour 2002, die ist wirklich sehr lohnenswert, weil da ist ein ganz frühes Lied drauf, nämlich See You Soon. Das spielt Chris Martin mit, fast alle Seiten sind auf C gestimmt. Ich habe es mal nachgespielt, unfassbar. Tolles Lied und er sagt, glaube ich, bei der Ansage, I hope it's still a goodie. Ich finde die Ansagen von Chris Martin eigentlich immer lustig und da merkt man, was das eigentlich für ein netter Typ ist. Deshalb finde ich es umso schlimmer, dass die Musik immer unhörbarer wird, also für mich. Aber diese Box, DVD, CD ist toll und was ich sagen will, ähnlich wie bei Everything Counts von Depeche Mode, gibt es den Gänsehautmoment bei dem wunderbaren Lied Everything's Not Lost. Da singt nämlich das Klavier, singt das Publikum zum Klavier, also das Lied ist eigentlich sehr fast schon bombastisch und dann geht es ganz runter und Chris Martin sitzt dann am Klavier und das Publikum singt dann mit. Ich glaube, setzt sich auch hin, was ich jetzt raushöre von dem, was er zum Publikum sagt. Und dann singen die und dann geht es nochmal hoch mit einem, ich weiß gar nicht, E-Bow-Gitarren-Solo oder sowas. Ein wunderbarer Moment und ich sage das, obwohl ich jetzt nicht laut sagen würde, dass ich Coldplay teilweise fantastisch finde, weil das, was das Volk jetzt kennt von Coldplay, finde ich halt alles andere als fantastisch. Mhm. Aber trotzdem finde ich Chris Martin einen tollen Typen und diese CD-DVD-Box ist ganz, ganz großartig.
Das gilt auch für dieses Album hier, Elton John live 1986 in Australien mit Sinfonieorchester. Ein sehr berührendes Album. Er klingt ein bisschen anders hier. Er hat Stimmprobleme. In seiner Autobiografie beschreibt er, er musste danach sich auch operieren lassen. Seine Stimme klingt total geil hier auf diesem Album. So ein bisschen rauer als normalerweise. Man merkt auch ein bisschen, wie er sich anstrengen muss. Und es fängt sehr ruhig an mit wirklich tollen 60 Years On und Tonight und so mit Orchester. Ganz, ganz, ganz toll. Und dann kommen nach und nach kommen eben die Knaller, Take Me to the Pilot, Tiny Dancer, Madman Across the Water. Und endet dann mit Don't Let the Sun Go Down on Me und alles wirklich aufgeblasen ein bisschen mit Orchester, aber das tut ihm wirklich gut. Ich mag diese Sachen mit Orchester nicht immer oder meistens eigentlich nicht. Ich finde den Mehrwert für mich oft so mit diesen Orchestern, ich finde das so ein bisschen eine zweischneidige Angelegenheit. Bei Metallica zum Beispiel brauche ich es überhaupt nicht, aber hier funktioniert es wunderbar und es ist ein ganz, ganz tolles Live-Album, von dem ich froh bin, dass ich es entdeckt habe, weil es jetzt auch nicht allen so anspringt, immer auch vom Cover oder so, dass das jetzt so ein Muss ist. Aber es ist wirklich, wenn man ein Elton John Album mal möchte und nicht weiß welches, Elton John live in Australia.
Ja, das Cover sagt einem nicht unbedingt, dass es ein Live-Album ist. Es sieht eher aus wie eine Gardinenwerbung. mein allerletztes Live-Album stammt von der Divine Comedy. Ich weiß gar nicht, ob es das offiziell gibt. Das heißt Cannonball und es wurde aufgenommen auf der Tour zum Album Foreverland und ich erwähne es deshalb, weil erstens Neil Hannon ein super Typ auf der Bühne ist, der das Publikum unterhält und selbstironisch unterwegs ist und es gibt ja das Lied von Divine Comedy At the Indie Disco und da werden viele Lieder erwähnt, unter anderem wird erwähnt das Lied Blue Monday von New Order und er singt an einer Stelle My Heart Beats Like the Start of Blue Monday. So bewundert es. Und dann hops die Band ohne, also nahtlos in den Anfang von Blue Monday und die spielen das dann 2 Minuten, bis der Gesang losgeht und dann springt es wieder zurück in Eddie in die Disco und das finde ich fantastisch. Ich habe es live auch erlebt auf dieser Tour. Manchmal machen sie es, manchmal nicht. Ich glaube, Neil Hannon dreht sich immer rum und sagt dann so, wir machen es heute und dann spielen die plötzlich Blue Monday und es ist so witzig. Und sein ganzer Tongue-in-Cheek-Charme kommt bei dieser Live-LP raus und Toller Mann.
Was für eine Besetzung? Ist da Streicher und so dabei?
Die Streicher werden teilweise von einem Akkordeon übernommen oder von Synthi, aber vor allem vom Akkordeon. Und die Band ist natürlich super cool. Und bei jedem Konzert, das ich bisher von denen gesehen habe, sieht man den Spaß auf der Bühne. Die haben ja alle Alben, die sie jemals gemacht haben, Dingsbum Center, Brutalismus, London, wie heißt er? Cardigan Center? Nee. Cardigan ist, glaube ich, falsch.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall in diesem Center, Brutalismus, Architektur, alles aus Beton, da haben die das gespielt und zwar jeden Abend zwei Alben. Mhm. Unglaublich. Ja. Ich glaube auch in Paris dann wieder andere Alben und so. Super.
Ich habe noch ein ganz tolles, also ein Album, das mich wahnsinnig begeistert und berührt. Ich habe ausführlich drüber gesprochen, glaube ich, in der 77er Folge. Es ist von Lynyrd Skynyrd, One More From the Road, aufgenommen an drei Abenden in Atlanta, Georgia und 1976. Und es ist eine Best-of eigentlich der ersten drei Studioalben. Sie sind hier mit drei Gitarristen unterwegs. Es ist wirklich also unfassbar, was die da abziehen, wie dieses Publikum abgeht, was da für eine Stimmung rüberkommt. Und es ist wirklich eines der, finde ich, tollsten Live-Alben überhaupt der Rockgeschichte, gerade weil es einen so euphorisiert und in eine Stimmung versetzt, wo man denkt, ich wäre da wirklich gern gewesen und hätte diese tolle, tolle Live-Band gerne gesehen. Der absolute Höhepunkt ist natürlich Freebird, eine Version, die nochmal die Studioversion übertrifft, was sie da abziehen. Unglaublich. Im Detail haben wir uns unterhalten, glaube ich, in der 77er Folge darüber. Und das ist jetzt eigentlich für mich der Übergang. Und Klaus, du kannst dir ja mal noch ein Ranking überlegen, weil wir wollten ja noch unsere Top 5 festlegen, ganz am Ende. Jetzt kommen wir zu den Alben, die für mich so Gänsehaut eigentlich erzeugen. Und zwar teilweise von vorne bis hinten. Die mich in einen Zustand versetzen, wo ich denke, mein Gott, wäre ich da gern gewesen oder mein Gott, ich bin da jedes Mal wieder neu an diesem Konzert und ich bin elektrisiert und ich kann verstehen, warum man diese Künstler so verehrt, allein wegen dieses Live-Albums. Und da ist so, Lynyrd Skynyrd ist gerade so auf der Kippe und jetzt kommen drei Alben noch, die für mich dann eben auch zu den Top 3 gehören. Ich würde da jetzt mit meinem Ranking eigentlich schon mal beginnen und habe auf Platz 5 das von mir vorhin erwähnte Made in Japan von Deep Purple, einfach aus autobiografischen Gründen. Das wäre mal mein Platz 5, mein persönlicher.
Ich muss noch nachtragen, dass es natürlich nicht Cardigan Center, sondern Barbican Center heißt, dieser tolle Komplex im Brutalismus-Stil im Herzen Londons.
Dann mache ich meinen Platz 4 und das ist, glaube ich, die Simple Minds Live in the City of Light, einfach weil ich, wie oft ich dieses Album gehört habe und wie gern ich es mag und das schon seit so vielen, 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 vielen Jahren und mir die Simple Minds einfach immer wieder neu richtig gut gefallen.
Du gehst schon 5 nach 1.
Also, ja.
Und jetzt spannend bleibt.
Ja, jetzt kommen meine drei Top-Live-Alben. Und zwar deswegen, weil sie mich wirklich elektrisieren und euphorisieren. Platz 3 ist das Album One Night Stand von Sam Cooke. Ich mag Sam Cooke aber der klingt natürlich in seinen Studioversionen immer ein bisschen soft und ein bisschen, ja, fast ein bisschen lieb und nett. Nicht so rau wie Otis Redding zum Beispiel oder auch nicht so funkig wie jetzt ein Al Green. Das hat immer so ein bisschen was Samtenes. Ganz anders live, at the Harlem Square Club aufgenommen. Ich glaube wirklich an einem Abend. Und was der hier macht, ich weiß nicht, ob er auf Kokain ist oder irgendwas, aber er ist total drüber. Er redet schnell, er spielt schnell, die Band spielt wie um ihr Leben und es ist eine unfassbare Stimmung in diesem Saal, die wirklich rüberkommt, die einen richtig anspringt. Es sind tolle Lieder natürlich drauf, Chain Gang, Cupid und so weiter, Twisting the Night Away. Und es ist von vorne bis hinten, es sind 10 Lieder, es ist, glaube ich, keine allzu lange Laufzeit, vielleicht 35 Minuten oder so, 10 Lieder und am Ende dieser 10 Lieder ist man selbst beim Zuhören, selbst wenn man im Auto sitzt und dieses Album hört, denkt man, leck mich am Arsch, was war denn jetzt das? mein Gott, wäre ich gern an diesem Abend in diesem Harlem Square Club gewesen und hätte diesen Kerl gehört und seine wunderbare Band und wie die Leute durchdrehen. Durchdrehen, den feiern, sich feiern. Wahnsinn. Also so muss ein Album sein, dann hat es irgendwie einen Wert, finde ich. So, dann, also ein Live-Album. Dann kann man sagen, so, ja, das kann man sich von vorne bis hinten anhören. Und dann braucht man die Studio-Versionen nicht mehr. Also mein Platz 3, Sam Cooke.
Jetzt habe ich das, glaube ich, falsch verstanden, denn ich habe alle Live-Alben rausgeballert und habe jetzt keine neuen.
Ja, das macht ja nichts. Ich habe jetzt auch schon zwei gehabt, die ich schon vorher hatte. Macht nichts.
Okay, also mein Platz 5 ist Bab, bis demnächst, weil ich zu der Zeit, als das rauskam, fand ich Do Kanz Zaubere zum Beispiel super. Und es war also ein bisschen so Verliebtheitslied, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, in dem Lieder, die unser Leben verändert haben, mit Frank König damals. Und das Lied Weste noch, wie der da erzählt, wie das halt war als Kind und so. Das fand ich alles sehr authentisch und deshalb ist es mein Platz 5.
Mhm. Und Platz 4?
Nämlich Schmidt, von, ja. Das gab es ja nur auf Live-LP, es gab es ja nicht als Studio-Version erstmal. Und ja, das war der Zenit von Bab und dann kam Zwäsche, Salze, Beck und Bier. Das war alles etwas trist, fand ich. Mein Platz 4 ist The Cure Paris, weil dort so viele Nicht-Singles versammelt sind, die ich in den Versionen absolut super finde. Und ich bemerke, dass ich, das ist glaube ich die am häufigsten von mir ins Auto mitgenommene CD von The Cure.
Mhm.
Verrückt, ein Live-Album.
Ja, total, ja. Für The Cure vor allem.
Ja. Ja.
3.
Depeche Mode 101, und zwar wegen des Chores bei Everything Counts.
Mhm.
Weil durch Dave Gahan hat es eigentlich nur Live-Charakter und durch manchen Heizkörper, auf dem wir halt rumhauen. Aber ansonsten also ist es alles, es geht eigentlich alles Richtung Everything Counts. Das ganze Konzert finde ich dort seinen Höhepunkt.
Ich finde, wenn man das Publikum so richtig, richtig mitsingen hört, das kann schon auch toll sein bei einem Live-Album.
Und das passiert hier. Ich mag es nicht, wenn ein Sänger sagt, und jetzt ihr! Oder so, das geht mir voll auf den Sack. Aber wenn das Publikum das unaufgefordert macht, dann ist es was ganz anderes.
Ja. Platz 2. Und da trifft es auch zu, dass das Publikum ein unfassbares Spektakel macht, ganz viel mitsingt und teilweise ganze Lieder übernimmt, ist Slade on Stage.
Das sind ja auch Mitsinglieder.
Also ist ja Wahnsinn. Die haben ja so eine Phase gehabt in den frühen 80ern, wo sie relativ hart waren, also geht fast in so eine Hardrock-Richtung mit I ain't fighting when I'm dancing und Rock'n'Roll Preacher und solche Sachen.
Ich kenne nur Far Away.
Das ist ja ganz frühe 70er. Und das kracht ganz schön. Und das Publikum, also es ist, glaube ich, auch, es ist wieder wie bei dem Status Quo-Album, halt so ein Männerpublikum, so ein biertrinkendes Männerpublikum. Und was ja geil ist an den Briten ist, dass die halt auch feiern und singen, dass die wirklich aus sich rausgehen. So reserviert sie ja einerseits hin, aber beim Fußball und bei Rockkonzerten gehen sie halt ab
einfach. Anders wie ich.
Und auch diese, gerade diese Working-Class-Männer, und das macht diese, deswegen haben diese Bands gern in England und vor allem auch in Schottland diese Live-Alben aufgenommen. Ein beinhartes, Hooligan-Arschloch-Publikum wahrscheinlich, toxisch ohne Ende, aber wenn halt eine Band kam, die sie geliebt haben, sind sie total abgegangen, haben wahrscheinlich das Ding auseinandergenommen, haben gesungen und geschrien und das kommt auf diesem Live-Album Live on Stage rüber. Die singen und dann irgendwann singt Everyday und das Publikum singt das Ganze, diese Ballade mit, diese harten Knochen, diese Männer, die gerade noch den Saal zerlegt haben. Und das ist schön. Das ist berührend und es macht mich immer wieder völlig fertig, dieses Album zu hören. Laut im Auto zu hören. Wahnsinnsspaß. Platz 2.
Bei mir The Sound mit In the Hot House, weil da so wunderschöne Versionen drauf sind, die mich berühren. Es gibt auch... Entschuldigung, ich habe noch nie genießt in einem Podcast. Ja, also,
nee, was? Das zweite Mal glaub, jetzt? Das sieht man ja schon, den
Ausschlag.
Ich glaube,
es zieht. Es war
es ist ein bisschen kühl hier.
Von der Amplitude, der Höhepunkt der Sendung. Es gibt auch eine Doppel-Live-Album oder CD-Album von The Chameleons, aber da geht nichts eigentlich über die Studio-Versionen, deshalb habe ich das auch unerwähnt gelassen. Toll gespielt und alles, aber der Sound bei mir auf Platz 2, auch um Adrian Borland nochmal zu ehren, der ja so sträflich übersehen wird.
Jetzt kommt mein Platz 1 Album, mein absoluter Favorit und das seit vielen, vielen Jahren, genau genommen seit 1985, Bruce Springsteen and the E Street Band live 75 bis 85. Das ist natürlich kein einer Abend, der hier mitgeschnitten wurde, sondern das sind unterschiedliche Aufnahmen von 75 Thunder Road, das früheste Lied, bis der Born in the USA Tour 85 Born to Run. Und was hier deutlich wird, ist, dass dieser Typ, also ich bin Fan geworden mit diesem Album, war es vorher schon ein bisschen mit Born in the USA, mit diesem Album war alles klar, weil da hat man dann gemerkt, ah, da hatte ja auch vorher schon gute Lieder und da gibt es ja noch viel mehr zu entdecken.
Bei Manfred Mann zum Beispiel.
Ja, das zwei, ja genau. Das zweite, was man entdeckt hat, ist, was für ein unfassbar toller Geschichtenerzähler der ist. Also allein diese Lied-Intros, diese Geschichten, die er erzählt vor Growing Up und wie dieses Tonight you've just gotta settle for rock and roll und dann steigt die Band ein und das Publikum flippt aus, du hörst sie schreien und kreischen, weil er wirklich eine spannende Geschichte erzählt hat von seinen Eltern und wie sich das aufbaut und dann steigt die Band ein und das Saxophon und das Publikum explodiert und das zu hören ist, also Gänsehaut immer wieder, egal wie viel Dutzend Mal man schon gehört hat und die Steigerung dann dazu, obwohl es fast nicht möglich ist, das noch zu steigern, ist natürlich dann seine Geschichte bei The River mit dieser Hintergrundmusik und wie er die Geschichte von seinem Vater erzählt und seinem Einberufung nach Vietnam und so weiter. Und dann diese Reaktion seines Vaters, what happened, they didn't take me, that's good. Und dann fängt die Mundharmonika an. Und wer da nicht keine Gänsehaut kriegt oder Tränen in den Augen oder irgendeine körperliche Reaktion, der hat kein Herz, meiner Meinung nach. Und allein diese zwei Momente zeigen einfach, was es für ein unfassbarer Storyteller ist. Und das andere ist, dass es natürlich immer wieder Momente gibt, wo das Publikum, diese Interaktion auch zwischen Publikum und Künstler, gerade bei Hungry Heart, die dann die erste Strophe einfach traditionell komplett singen und er einfach komplett ruhig ist. Sowas berührt einen dann natürlich wahnsinnig. Und in der Kombination aus alledem und dieser unfassbar tollen E Street Band einfach mit Nils Lofgren dabei und Steven Van Zandt natürlich, Patti Schialfa hier auch noch nicht seine Frau, aber schon seine Background-Sängerin, macht dieses Album zu einem Highlight, finde ich, der Live-Alben überhaupt und meinem persönlichen Lieblingsalbum.
Ja, verständlich. Ich finde Live-Alben dann am besten und am sinnvollsten, wenn eine Band oder ein Künstler schon 20 Alben gemacht hat. Weil dann gibt es so einen Querschnitt, man wird nochmal überrascht von der Zusammenstellung und so. Mhm. Das finde ich gut. Mein Platz 1 ist sehr persönliche Wahl, das ist diese Coldplay-Box von 2002, weil ich war bei dem Konzert in Böblingen, meine Frau war schwanger mit unserem ersten Sohn und es war ein sehr tolles Konzert, aber das alles zusammen und es war eigentlich auch der Höhepunkt von Coldplay schon im zweiten Album. Für mich ist natürlich der Höhepunkt das, was sie vor dem ersten Album gemacht haben, mit den vielen tollen B-Seiten und so, um meinem Ruf gerecht zu werden. Aber
mit dem alten Sänger noch.
Jetzt muss man natürlich den Leuten sagen, Coldplay war früher in der gleichen Besetzung, aber wenn man das nicht glauben mag. Jedenfalls war das ein ganz tolles Erlebnis. Also unser Sohn Elias müsste eigentlich der größte Coldplay und Luca Blum Fan aller Zeiten sein, weil er bei beiden Konzerten im Bauch war. Aber es war toll, irritiert hat mich nur, dass zwischen jedem Lied so eine Art U2, Where the Streets Have No Name, Synthie-Teppich gespielt wurde. Was soll denn das? Und ich habe eine DVD irgendwie im Edeka oder so gekauft von ein paar Monaten vorher und da war alles noch ein bisschen abgespeckter, aber ich glaube, dass mein Lieblingslied vom Parachutes Album, nämlich Spice, auch auf dieser Box ist und wegen des Gesangs bei Everything's Not Lost der mich immer wieder berührt, wenn ich es im Auto höre. Und es ist auch meine meistgehörte, glaube ich, Coldplay-CD, abgesehen von Parachutes im Auto, muss ich das auf Platz 1 setzen. Aus persönlichen Gründen.
Absolut nachvollziehbar.
Ich sage es ja jetzt wirklich noch mit so einer gewissen Scham, weil jetzt Coldplay damals, habe ich gedacht, oh, wow, Indie-Band so groß und so. Und jetzt denke ich mal, oh Gott, spätestens bei dem Lied Princess of China mit Rihanna habe ich gedacht, die wollen mich verarschen.
Ja, da ist was Seltsames passiert. Aber es gibt ja diesen Live-Mitschnitt, ich weiß nicht, aus Brasilien irgendwo, diese DVD. Und das ist ja unfassbar.
Also das da macht wahrscheinlich süchtig.
Ja. Und dann, das war, glaube ich, so auch ein Abschluss, diese Tour von etwas, wo dann was anderes nachkam. Und für mich ist der Höhepunkt, glaube ich, von Coldplay ist auch dieses Konzert. Also eigentlich nach Viva la Vida. Und danach ist irgendwas Seltsames passiert mit denen.
Ich fand Viva la Vida am Anfang irgendwie komisch, aber ich muss sagen, das ist wirklich ein tolles Album.
Ich mag das auch. Ich mag die ersten vier und danach...
Beim dritten wusste man, die sind jetzt auf der Suche und verkrampfen etwas.
Ich mag das ja sehr.
Die schnellen finde ich ein bisschen, aber da hört man, finde ich, die Verkrampfung. Und beim vierten, also die wussten, machen sie jetzt was Neues oder soll es
beim Alten? Ja, die haben rumprobiert, klar.
Und beim vierten ist das so, jetzt machen wir mal das und das. Und gegen Ende vom Album denkt man schon, vielleicht kippt es dann, weil Lovers in Japan ist das, glaube ich, wo man merkt, das könnte auch schief gehen. Und dann ging es schief.
Ja. Für mich. Naja gut, jetzt haben wir mal 2,5 Stunden über Live-Alben gesprochen.
Das hätte man nicht gedacht.
Es waren noch gar nicht alle dabei, aber ich glaube, es reicht. Und es gibt jetzt auch nicht so Maßgebliches mehr beizusteuern.
Ihr kauft euch jetzt mal schön alles.
Genau, und dann gucken
wir mal. Auch Liquidität in Tokio von Alien Sex Film, weil ich kann ja nur die erste Seite hören.
Also, wir hören uns bald wieder. Wir haben immer noch 1996 Part 2 in der Pipeline. Dann haben wir bald wieder, müssen wir eine 2000er-Folge machen mit den Kollegen aus Münster. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hören uns demnächst wieder und sagen Tschüss.
Tschüss.
Und dreht nicht durch. Bis bald. Tschüssi.